Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Moin moin und hallo und ein herzliches Willkommen zu Radio Tour, eurem wöchentlichen Radsport-Podcast hier auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Lukas und an meiner Seite der Mann, der auch bei 30 Grad sein T-Shirt anbehält und deshalb nicht das Image des Radsports zerstört hat. Bent, moin Bent.
Ja, du weißt natürlich nicht, wie ich hier vor 5 Minuten aussah, als die Kamera noch ausgeschaltet war. Ich habe nur so große Sorge vor 500 Franken Strafe, die ich, wer auch immer dann die Podcast-UCI ist, zahlen muss, dass für die Podcast-Aufzeichnung kommt das T-Shirt wieder an.
Das ist gut. Sehr gut. Wenn du auf dem Hotseat sitzt, dann bezieht sich das also nur auf die Raumtemperatur und nicht auf dein Verhalten. Das ist doch ganz fantastisch. Ja, es war wieder eine pickepackevolle Woche mit Radsport. Wir haben nicht nur die Tour de Suisse der Männer und der Frauen gehabt, sondern auch noch die Slowenien-Rundfahrt, die Baloise Belgium Tour, den Andorra Mont Blanc Classic, den Giro d'Italia, den U23, die Ruck, Occitanie, die Vuelta Catalunya der Frauen und natürlich heute auch noch den Thüringen Women's Cycling Classic in Gera. Also es gibt eine Menge zu besprechen und da freuen wir uns jetzt drauf und lass uns doch gleich einmal reinstürzen in die größte und letzte World Tour Vorbereitungsrundfahrt vor der von uns auch heiß ersehnten Tour de France. Tadej Pogacar stand am Start und wollte hier die nächste Einwochenrundfahrt von seiner To-Do-Liste streichen. Und Bent, wir haben noch nicht mal richtig den TV angehabt und da lesen wir schon 72 Kilometer vor dem Ziel. Tadej Pogacar attackiert und es kann ihm wirklich keiner folgen. Richard Carapaz hat sich dann irgendwann noch von den Verfolgern gelöst auf der ersten Etappe, verliert aber auch 2 Minuten 13 bis ins Ziel. Andrea Bajoli von Lidl-Trek mit 2:28 am Ende Dritter und eine Gruppe aus Vacek, Van Wilder, McNulty, Keldermann und Großschartner fährt um Platz 4. Primoz Roglic nicht vorne dabei. Was macht das mit dir, wenn du sowas liest? Denkst du, ach nee, nicht schon wieder der Slowene hier mit einer Long-Range-Attacke oder dann doch eine Faszination oder so ein, oh, der ist doch in Form für die Tour, nimm uns mal mit in deine Gedankenwelt.
Ja, ich wollte gerade sagen, da kommt doch Freude auf für die Tour. Also da sind ein paar Nachmittage spontan direkt etwas freier geworden in der Organisation, würde ich mal sagen. Einerseits, klar, es ist immer so dieser Respekt dabei, wie schafft er das so zu fahren, wie sonst keiner fahren kann. Andererseits ist es natürlich, dass es dem Rennen an Tag 1 quasi jegliche Spannung nimmt, weil man sieht irgendwie, ja, direkt mit so einer Ansage, wer soll da noch mithalten können? Klar, jetzt war es nicht die große Überraschung, dass Tadej Pogacar irgendwie antritt, um zu gewinnen. Trotzdem natürlich an Tag 1 ein Desaster für alle, die irgendwie ein spannendes Rennen sich erhofft hatten, trotzdem noch irgendwie. Durchaus zwiegespalten, wie ich sowas dann immer sehe.
Ja, ich bin ja auch so ein kleiner Hater, was das angeht, aber irgendwie Tadej Pogacar, jetzt mal fragwürdige Sponsorendeals beiseite geschoben, ist ja auch einfach ultra sympathisch, das muss man ihm einfach lassen. Er ist in der Hinsicht dann trotzdem einfach noch ein fantastischer Botschafter und ich respektiere natürlich auch jeden, der das irgendwie jedes Mal aufs Neue faszinierend findet. Ich bin halt Fan von ultra spannenden Radrennen, nichtsdestotrotz nötigt mir diese Leistung natürlich wahnsinnig viel Respekt ab und ja, er kann ja nichts dafür, wenn ihm da so eine perfekte Etappe hingelegt wird auf der ersten Etappe und zweitens, wenn auch sich das Rennen noch so entwickelt, dass er einfach vorne wegfährt und ich glaube, so richtig geplant war es auch nicht, was man so hinten raus gelesen hat, sondern er hat sich so wiedergefunden in einer Situation, wo ihm quasi nichts anderes übrig geblieben ist. Ja, und dann ist er eben Racer genug zu sagen, ja, ich will hier die Rundfahrt gewinnen, da muss ich halt jede Sekunde rausholen, von daher, ja, verständlich, dass es hier dann zum Etappensieg reicht, also gelbes Trikot und die Rundfahrt quasi nach Tag 1 schon vorentschieden. Auf der zweiten Etappe waren es dann die Ausreißer, die hier das Rennen prägten, aber auch UAE wollte hier noch irgendwie im Finale was dagegen setzen. Erst fährt 13,3 Kilometer vor dem Ziel Tadej Pogacar für seinen Co-Leader, den mehrfachen Etappensieger des Giro d'Italia, Jonathan Narváez, und dann versucht es Narváez, geht aber so ein bisschen ein und dann sind es Pogacar und Matthias Vacek von Lidl-Trek, die darüber gehen. Auf der Liste mit Namen von Fahrern, die hier Tadej Pogacars Attacken folgen können. War da Matthias Vacek weit oben oder warst du ein bisschen sprachlos wie ich?
Nee, ich glaube, der hat alle so ein bisschen überrascht, im Zweifel auch sich selbst. Da muss man aber auch sagen, natürlich, klasse, wenn dann da gerade so ein junger Fahrer dann sagen kann, ich versuche das jetzt einfach mal hier dran zu bleiben. Im Zweifel eben auch dieser jugendliche Leichtsinn, aber nee, stark auf jeden Fall.
Ja, 24 Jahre jung, der tschechische Meister für Lidl-Trek unterwegs und ist schon ein ja, hügelfester Fahrer, würde ich sagen, Profil-Klassiker-Fahrer in erster Linie. Aber hier in der Schweiz hat er auf jeden Fall gezeigt, dass da noch so ein bisschen mehr in ihm schlummert, zumindest in diesem Fahrerfeld. Aber es reicht am Ende nicht. Die beiden kommen vorne nicht mehr ran, sondern es ist Romain Grégoire von Groupama FDJ, der vorne den Sprint gewinnt aus der Gruppe, seinen zweiten Saisonsieg holt und im letzten Jahr gewann er als Ausreißer ebenfalls eine Etappe der Tour de Suisse. Also schöne Geschichte für Vacek und Poggi. Reicht es noch für Platz 6 und 8, aber schön, dass die Ausreißer sich hier was einsammeln dürfen und auch für Grégoire eine schöne Geschichte, denn der ist ja ein wirklich starkes Frühjahr gefahren. Über den haben wir gerade in den Ardennen und so viel geredet. Von daher freut es mich für ihn und auch für FDJ, wo ich sagen muss, dass die auch eher ein schwieriges Jahr bislang haben, eine schöne Geschichte. Wir gehen zu Etappe 3. Wir haben wieder Ausreißer und eine sehr kuriose Etappe, denn Narváez ist vorne zusammen mit Sandro Maurice von Q365 und ja, es war eine wilde Etappe in dem Sinne, dass irgendwann 40 Kilometer vor dem Ziel komplett das Gewitter anfängt. Man hatte wirklich das Gefühl, die sind da in dem Weltuntergang gefahren. Die TV-Bilder auch immer wieder mit Problemen gehabt. Hinten im Feld wird zwar ordentlich gefahren von den Sprintern, durch den Sprinterteams, durch den heftigen Regen, aber im Feld ist dann so ein bisschen die Luft raus und dann fallen die TV-Bilder aus. Ich habe gehört, im Schweizer Rundfunk, da hat man das Finale gesehen. Bei Eurosport hat man es nicht. Man sieht dann nur, wie Narváez vor Maurice ins Ziel rollt, danach irgendwie das Feld. Es schien also sehr knapp gewesen zu sein. Wir können uns nur ausmalen, was passiert ist. Wahrscheinlich haben wir eine epische Attacke von Narváez und einen epischen Schlagabtausch verpasst. Auf jeden Fall gewinnt Narváez und krönt seine eh schon erfolgreiche Saison mit dem nächsten Sieg. Sandro Maurice ist Zweiter geworden. Magnus Kort sprintet aus dem Feld zu Platz 3. Da müssen wir, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel mehr Worte drüber verlieren. Starke Leistung von Narváez, aber wir können es nicht analysieren, Ben.
Ja, genau, das war schade, aber zeigt natürlich, ne, live ist am Ende eben halt live und wenn es dann schief geht, dann ist das eben so. Und ganz ehrlich, es hat ja wirklich Hunde und Katzen geregnet. Also zwischendrin sind die ja wirklich durch relativ tiefes Wasser auch geradelt auf den Straßen. Also von daher Respekt, dass die Technik so lange gehalten hat, wie sie gehalten hat. Ja, es zeigt halt mal wieder, ne, es ist ein Sport, der findet draußen statt und man ist da ja den Elementen so ein bisschen unterworfen. Und von daher krass, dass es nicht häufiger Probleme damit gibt.
Ja, ich fand es ein bisschen verrückt, dass ausgerechnet bei den stationären Kameras dann Probleme aufgetreten sind und nicht irgendwie auf der Strecke, wo ja die Umstände noch viel schwieriger sind.
Ja, im Zweifel, weil da irgendwelche Kabel tatsächlich fest reingesteckt waren, die dann auf dem Boden rumlagen. Ne?
Ja, das kann
weiß man es letztendlich, was es ist, aber ja, auf jeden Fall sauärgerlich, dass dann da plötzlich statt des erwarteten Schlusssprints wir Landschaftsaufnahmen bewundern durften. Auch wenn natürlich die Schweiz einfach sehr nett aussieht.
Ja, also optisch wirklich eine wunderschöne Rundfahrt gewesen, muss ich einfach sagen. Ich hoffe, dass auch die finanziellen Gegebenheiten sich etwas verbessern, auch durch die Anwesenheit eines gewissen Herrn Pogacar für die Zukunft. Das Rennen ja wirklich mit finanziellen Problemen so ein bisschen am Kämpfen. Auch deshalb haben wir in diesem Jahr mehr so Rundkurse gesehen, um einfach die Kosten so ein bisschen zu senken. Auch mit dem Frauenrennen noch dazu. Da werden wir aber noch gleich drauf eingehen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall einmal in die vierte Etappe rein. Das war ein 23,6 Kilometer langes Einzelzeitfahren. Es gab so eine kleine Welle in Richtung Zwischenzeit, aber sonst nichts Wildes, eher ein flaches Treterzeitfahren. Und da hat jemand die Zeitfahrbeine rausgeholt, den wir beide wahrscheinlich vorher auch nicht so auf dem Schirm hatten. Ich glaube, man unterschätzt Mathieu van der Poel so ein bisschen, weil er muss häufig nicht Vollgas geben. Hier wollte er scheinbar und das war sehr, sehr beeindruckend. 20 Fahrer vor dem Ziel, vor dem Ende, 20 Starter vor dem Ende, so können wir es vielleicht formulieren, saß er nämlich auf dem Hotseat und dann passierte etwas, was wir eben schon in der Einleitung so ein bisschen humoristisch begleitet haben, denn man sah, er sah aus wie an einem guten Tag am See, oberkörperfrei, es hat nur noch so ein kleines Planschbecken und der Mojito in der Hand gefehlt, Mathieu van der Poel. Ich fand es wahnsinnig sympathisch, die UCI, die fand es gar nicht so sympathisch, 500 Schweizer Franken Strafe wegen unangemessener Kleidungsauswahl und Schädigung des Rufs des Radsports. Wir sind ja hier gerne mal kritisch gegenüber der UCI, aber ja, würdest du sagen, das ist eine gerechtfertigte Strafe? Und dann gerne auch noch ein kurzer Kommentar zur sportlichen Leistung von Van der Poel.
Hoppla, vor Schreck direkt verschluckt, dass ich hier Stellung beziehen muss. Nein, die UCI, würde ich sagen, hat nicht so richtig ein Gespür für, was tatsächlich irgendwie dem Radsport gut tut und was nicht. In der Vergangenheit immer mal wieder so Situationen, wo genau das, ne? Dass Strafen ausgesprochen wurden wegen Schädigung des Images des Radsports, bei Szenen, wo jeder normale Mensch, der das sieht, sagt, hey, das vermenschlicht diesen Sport so unfassbar. Ich weiß nicht, ob das letztes Jahr war oder vor 2 Jahren bei der Tour, als ein Fahrer dann auch beim Zeitfahren, glaube ich, dann bei der Familie kurz angehalten hat, um einen Plausch zu halten. Total süße Szene und hinterher auch wieder dann eine dicke Strafe irgendwie aufs Auge gedrückt bekommen. Von daher, ich habe auch schon online gesehen, Spendenaufrufe, ob man nicht irgendwie gemeinsam für Mathieu van der Poel sammelt und alles, was irgendwie über die 500 Franken zusammenkommt, das wird gespendet. Ich denke, 500 Franken kann er am Ende verkraften, aber ob die Strafe jetzt nötig war, weiß ich nicht.
Ja, dann lass uns nochmal zum Sportlichen kommen. Wir können mal so viel sagen. Vacek, Roglic, Voss, McNulty, die haben sich alle die Zähne an Van der Poel ausgebissen. Hast du damit gerechnet, dass so ein starkes Zeitfahren vor allem über die Distanz in ihm schlummert? Oder warst du eher baff, dass er da so lange seinen Oberkörper zur Schau stellen konnte?
Ja, vielleicht war er da auch so ein bisschen überrascht, aber ich war tatsächlich sehr überrascht, denn ich habe ihn starten sehen und dann entschieden, gut, jetzt ist er da unterwegs, aber der ist ja auch bei der Tour schon zum Zeitfahren auf dem normalen Straßenrennrad angetreten, ne? Der wird das nicht so wirklich ernst nehmen und ich gehe jetzt erstmal eine Runde einkaufen und dann kann ich hinterher die spannenden Fahrer sehen, wo es dann wirklich ernst wird, komme wieder vom Einkaufen und stelle fest, Mathieu van der Poel muss hier irgendwie völlig gezaubert haben. Von daher mich jetzt total überrascht und unfassbar stark und hat ja auch echt wieder gezeigt, was für ein unfassbar krasses Bike-Handling er drauf hat, egal auf was für einem Rad er sitzt.
Ja, und vor allem auch das Zeitfahren oder das Fahrer, wie er auch in einem Zeitfahren, wenn er sich einfach mal vornimmt, ich haue heute alles rein, dass der einfach so wahnsinnig talentiert ist und ja sich wohlfühlt, wenn er mal so in die Zone kommt. Und es hat mir auch gezeigt, er ist auch bereit für die Tour de France. Ich glaube, auf den können wir uns da wieder freuen, sei es als Leadout-Fahrer für Jasper Philipsen, über den wir auch gleich noch sprechen, oder dann eben selbst auf Etappenjagd. Ja, einer hat ihm allerdings die Party dann noch versaut. Das war ein gewisser Herr Pogacar. Der war nämlich am Ende 0,31 Sekunden schneller als Mathieu van der Poel. Wie nimmst du sowas zur Kenntnis? Ich habe dann da immer so ein bisschen Sorge. Wurde jetzt überall richtig gestoppt? Haben wir das richtige Frame gefunden? Weil das sind ja am Ende wenige Meter, die Mathieu van der Poel hier fehlen auf Tadej Pogacar.
Ja, tatsächlich weiß ich gar nicht, wie das da technisch dann aufgebaut ist, ob das wie beim Skifahren oder ist es BMX bei jedenfalls verschiedensten Sportarten, gibt es ja tatsächlich eine Schranke, die tatsächlich auslöst, sobald der Fahrer die Strecke beginnt und dann beendet. Ich weiß auf jeden Fall, es war eine super knappe Kiste. Ich habe, wie der Timer runterlief von den 10 Sekunden, fiebrig das verfolgt und auch dann gedacht, das war jetzt aber wirklich sehr, sehr knapp, ob das gereicht hat oder nicht. Und ja, auf jeden Fall super ärgerlich, dass es dann so knapp war. Und natürlich auch nichts, was man planen kann. Also weder Mathieu van der Poel, der hätte, glaube ich, am Ende nochmal ein-, zweimal in die Pedale treten können über die Ziellinie, dann hätte es vielleicht gereicht, aber das ist auch sowas, ja, das kann man eben nicht planen, ne? Und am Ende ist es halt so knapp, wie es ist, in die eine oder die andere Richtung.
Absolut. Ja, bitter für Van der Poel. Ich glaube, der hätte ja auch sich gern noch den Etappensieg mitgenommen und dann noch in einem Zeitfahren. Ich glaube, das hätte auch in seiner doch schon sehr erfolgreichen Laufbahn einen besonderen Stellenwert gehabt. Gerade dann noch gegen den Großmeister Tadej Pogacar, der hier seinen zweiten Etappensieg einfuhr. Und es sollte nicht der letzte sein. Es stand die 5. Etappe auf dem Programm, die auch wirklich sportlich nochmal war. Wir hatten hier zwar einen Rundkurs, der hat das aber in sich. Insgesamt 3-mal ging es da denselben Berg hoch, wenn man es zusammenzählt. Nämlich einmal wurde mittig gestartet quasi und den Rest des Berges hochgefahren, nämlich den Col de la Croix Faire. Und dann ging es ihn zweimal hoch und ins Ziel dann quasi nochmal den Abschnitt, den man nach dem Start ausgelassen hatte, ins Ziel. Eine wirklich coole Etappe, auch sehr kurz und sehr kurzweilig. Und 150 Kilometer sind da die Männer gefahren. Und wir haben eine starke Elf-Mann-Gruppe gesehen, unter anderem Lenny Martinez vorne dabei. Und die halten sich wirklich sehr, sehr gut, haben im Finale vor dem Schlussanstieg noch so 1,45 Vorsprung und sie beginnen langsam zu träumen. Aber 8,1 Kilometer vor dem Ziel, da denkt sich dann auch Tadej Pogacar, ich wollte ja auch noch eine Etappe holen, lasst mal bleiben. Und es wird am Ende richtig knapp, denn Lenny Martinez hatte sich aus der Ausreißergruppe abgesetzt und Sekunde für Sekunde fraß Tadej Pogacar den Rückstand auf. Ich hatte zwischendurch noch die Hoffnung, dass es ganz knapp reichen könnte, aber so ungefähr 900 Meter vor dem Ziel, da wird Martinez eingeholt, überholt und stehen gelassen. Tadej Pogacar gewinnt am Ende seine dritte Etappe und holt den Gesamtsieg. Damit hat er 13 Saisonsiege im Jahr 2026, 121 Profisiege. Lenny Martinez, der wird Zweiter, der hat wohl mit einer Krankheit zu kämpfen gehabt vor der Rundfahrt, sonst wäre er hier sicherlich auch fürs GC noch ganz interessant gewesen, war noch nicht ganz wieder fit, wird aber aus dem zweiten Platz hier Mut schöpfen. Bart Lemmon Dritter, dann wieder Richitello, Mas, Carapaz, Forst, Van Wilder und Quintana. Zwölfter wurde Vacek, den müssen wir gleich nochmal lobend hervorheben, und Primoz Roglic nur 14. Die Attacke, lass uns über die nochmal kurz sprechen, denn die, das sah so ein bisschen aus, als ob Decathlon ihm die angefahren hat, dem Tadej Pogacar. Der hat sich dann dankend bedankt und ist weggestiefelt, aber das sah schon ein bisschen kurios aus, oder?
Ja, und das war tatsächlich auch so das, was bei mir als großes Fragezeichen übrig blieb. Decathlon hat das ja für Matthew Ricciatello gemacht, für dann am Ende einen starken 7. Platz im GC. Auch heute auf der Etappe natürlich, ja gut, Platz 5, ne? Aber letztendlich ja jetzt nichts wirklich Grandioses, ne, in dem Sinne. Man hat damit natürlich dann Tadej Pogacar deutlich leichter gemacht, dass ich mir dachte, naja gut, was machen wir hier eigentlich, ne? Dass Decathlon da wieder sowas Vorhersehbares irgendwie macht, dass man da so Tempo für den eigenen Mann macht und am Ende ist der Nutznießer Tadej Pogacar, der es ja wirklich nicht nötig hat eigentlich.
Zumal Platz 6 in der Gesamtwertung am Ende Brandon McNulty hatte, der erwiesenermaßen Teamkollege von Tadej Pogacar ist. Es wäre also im Interesse von Decathlon gewesen, zumindest UAE mal den Ball zuzuspielen und zu sagen, entweder Pogi attackiert oder er lässt sich die Attacke sogar noch von McNulty anfahren, und dem tut das dann vielleicht umso mehr weh. Ja, war wieder so ein bisschen unverständlich, was da gefahren wurde. Vielleicht gilt das auch so ein bisschen als Vorbereitung. Am Ende wird Ricciatello heute 5. und wie gesagt 7. in der Gesamtwertung. Ansonsten, ja, Richard Carapaz, klar, Zweitbester hier. Matthias Wacek wird 3., den haben wir gerade schon gelobt. Das war eine wirklich gute Vorstellung. Dahinter Tobias Voss, ehemaliger Zeitfahrweltmeister, Ilan van Wilder, Brandon McNulty, ich habe es schon angesprochen. Wer nicht weit vorne mit dabei war, war Primoz Roglic. Es wurde ja so ein bisschen gemutmaßt, dass er vielleicht sogar noch ins Touraufgebot schlüpfen konnte. Müssen wir bei Roglic jetzt einfach sagen, ja, auf dem Peak, da kann er vielleicht nochmal richtig hohe Formen erreichen, aber für mich sieht das mittlerweile so ein bisschen so aus, wenn er jetzt nicht die ganz großen Ziele bei dem Rennen hat, dann fährt er so ein bisschen einfach mit und guckt mal.
Ja, ich glaube tatsächlich auch. Also den Eindruck habe ich ganz klar bekommen, und vor allem habe ich nicht den Eindruck bekommen von einem Fahrer, der jetzt irgendwie aktiv in der Tourvorbereitung ist und heiß ist, jetzt noch die Tour de France zu fahren. Ich glaube, den Zahn hat man ihm da inzwischen gut gezogen. Ich glaube, das eigentliche Ziel, das offiziell ausgelobte, ist natürlich die Vuelta dieses Jahr. Da hat er ja nun auch noch Zeit hin, bis er das machen kann. Und ich sag mal, dann sei es ihm auch vergönnt, dass er mal bei einem Rennen am Start steht und ja, eben einfach mal guckt, was so machbar ist und wo er da so steht. Er ist ja jetzt nun auch schon das ein oder andere Rennen gefahren und hat den ein oder anderen Sieg eingefahren. Von daher fand ich es jetzt auch nicht, dass es ihm oder dem Rennen irgendwas abgetan hätte.
Absolut. Nee, ich wünsche mir halt immer, dass wir den alten Roglic sehen. Den mochte ich immer wahnsinnig gern. Doch einer der aggressiveren Fahrer, vor allem jetzt in der, wenn man da zum Beispiel als Kontrast Jonas Vingegaard hat, der auch aggressiver fährt als früher. Aber ich fand Roglic hatte immer noch so ein bisschen Ciclismo-Vibes hier und da. Und genau, den sehne ich mir manchmal so herbei. Aber wie gesagt, er wirkt halt so, dass er auf dem Punkt schon noch seine Leistung bringen kann, aber eben nicht mehr bei Rennen, wo er denkt, ja, dann machen wir es halt. Und ich glaube, die Tour de Suisse war so ein bisschen so ein Rennen. Er wird am Ende Achter in der Gesamtwertung. Und ja, lass uns noch kurz über Richard Carapaz reden. War der Zweitbeste vor allem. Am ersten Tag hat er da diese Position gefestigt. Heute war es solide, aber nicht gut. Macht dir das Hoffnung in Richtung Tour de France? Ich habe ja so in der letzten Folge, wo er ja in der Schweiz schon einmal vorne mit dabei war, schon gesagt, ja, so ein guter Carapaz kann der Tour durchaus gut tun. Hat er für dich den Eindruck hier gefestigt, dass er durchaus auf einem guten Weg ist?
Ja, also du hast es gerade schon angesprochen, ne? Am ersten Tag war er ganz klar der Best of the Rest und hat da schon wirklich Spaß gemacht zuzugucken. Heute war es wieder so ein bisschen ein Auf und ein Ab, dass er sich da zwischendrin nochmal so ein bisschen rangekämpft hat, dann wieder ein Stück zurückgefallen ist. Das war schon nicht mehr ganz so einzigartig oder außergewöhnlich. Aber nein, insgesamt ist er auf jeden Fall eine Bereicherung, wenn er in guter Form am Start ist und ich habe große Hoffnungen und hoffe, dass er da dieses Mal auf jeden Fall wieder so ein bisschen abliefern kann.
Ich bin sehr gespannt. Am Ende gewinnt Tadej Pogacar mit 6,5 Minuten Vorsprung nach 5 Etappen. Das ist aller Ehren wert und ich glaube, wir können gleich nochmal kurz über ihn reden. Der ist, glaube ich, auf einem ganz okayen Weg in Richtung Tour de France. Wir machen die erste Pause. Ihr könnt euch kurz was zu trinken holen. Hydration Break auch hier eingeführt. Wir spielen auch ganz kurz 12 Minuten Werbung ein, aber natürlich nur, damit ihr hydriert seid und dann geht's hier gleich weiter mit Radio Tour, eurem Radsport-Podcast bei meinsportpodcast.de.
Jahrelang wurde Diego Forlan als chancentot verspottet. In England machten sich die Fans sogar mit T-Shirts über ihn lustig. Aber wenige Jahre später ist ausgerechnet er der beste Spieler der WM 2010, schießt 5 Tore und kriegt den goldenen Ball, obwohl Uruguay nur Vierter wird. Wie schaffte ein Stürmer, den viele schon abgeschrieben hatten, den größten Sommer seiner Karriere? Warum kam ihm ausgerechnet der berüchtigte Jabulani-Ball entgegen? Und weshalb erinnert sich die Fußballwelt bis heute an Diego Forlan, obwohl er nie Weltmeister wurde? Die Geschichte eines Mannes, der bewies, man muss keine WM gewinnen, um zur WM-Legende zu werden. Jetzt bei den 100 Fußballlegenden.
Und damit willkommen zurück zu Radio Tour, eurem wöchentlichen Radsport-Rückblick hier in Audioform. Ben und Lukas weiter für euch am Start. Wir haben die Tour de Suisse, das letzte World Tour Vorbereitungsrennen, der vor der Tour de France jetzt durchbesprochen und durchanalysiert. Tadej Pogacar hier wenig überraschend der Gesamtsieger und wir wollen jetzt noch so ein bisschen auf die weiteren Vorbereitungsrennen schauen, denn die Tour-Favoriten und Tour-Teilnehmer, die haben sich hier alle schön aufgeteilt über den gesamten Kontinent, damit wir auch ja nicht zu viel Rückschlüsse auf mögliche Formvergleiche ziehen können. Und wir blicken jetzt eben noch auf 3 weitere Rennen und ziehen da ein kurzes Fazit, was wir da jetzt dann doch irgendwie draus mitnehmen. Wir gehen erstmal nach Slowenien, wo vor allem Red Bull Bohans Grohe beschlossen hat, sich hier nochmal in Form zu bringen, während Remco Evenepoel ja sich auf dem Berg fit macht und keine Rennen mehr fahren wollte. Vor der Tour de France war es hier unter anderem Florian Lipowitz, der am Start war, zusammen mit Giro-Fahrer Giulio Pellizzari und Red Bull Bohans Grohe, eins von 2 World Tour Teams hier am Start, das dominierte diese komplette Rundfahrt von vorne bis hinten. Auf Etappe 1 war es Lawrence Pithy, der aus einem kleineren Feld heraus den ersten Etappensieg holen konnte vor Teamkollege Arne Marit, also gleich mal ein Doppelsieg zum Auftakt auf der 2. Etappe. Da wurde das Rennen zwischenzeitlich neutralisiert, weil es einen Sturz gab und die Krankenwagen erstmal wieder ranfahren mussten, beziehungsweise neue herangeholt werden mussten. Danach versuchte es Pithy dann mit einem langen Sprint, nachdem das Rennen fortgesetzt wurde, aber wird kurz vor der Ziellinie noch von Dusan Rajovic überholt. Den hatte ich ja hier schon öfter mal erwähnt, gerade bei den kleinen Rennen sehr präsent. 12. UCI-Sieg 2026, 2. Pithy, enttäuschend natürlich für Red Bull Bohans Grohe, hier nicht gleich den Sweep perfekt machen zu können. Die 3. Etappe, die ja war auch wieder ein bisschen schwerer, also kein klassischer Sprint. Bora macht das Rennen schwer. Es gab noch einen späten Flyer von Ben Zwiehoff, der wird eingeholt, aber Lawrence Pithy, der macht einen letzten starken Push, sprintet hier zum 2. Etappensieg. Und sorgt dafür, dass hier eine richtig gute Laune herrschte bei Red Bull Buchanskruhe vor der Königsetappe. Es gab dann einen langen Anstieg und dann eine Abfahrt in Richtung Ziel. Die Abfahrt ganz schön sketchy, aber erstmal am Anstieg hat Bora das Feld klein gemacht. Dann gab es auf einmal die Situation, dass dreimal Bora und Jakob Omsel an der Spitze des Rennens verblieben waren. Dann übernimmt Pellizzari für Lipowitz. Auch Omsel muss loslassen und dann waren die beiden Bora-Fahrer noch vorne drauf. Lipowitz ging dann solo, hatte 30 Sekunden auf Pellizzari, der in der Abfahrt rankam. Da streiten sich die Gelehrten so ein bisschen, ob Lipowitz rausgenommen hat oder Pellizzari einfach wahnsinnig viel riskiert hat und Lipowitz einfach ein schlechter Abfahrer ist. Das werden wir dann bei der Tour endgültig beurteilen. Gab ein bisschen Kopfsteinpflaster in den Kurven, also ich könnte mir gut vorstellen, dass Lipowitz nichts riskieren wollte. Beide fahren dann Arm in Arm ins Ziel. Lipowitz darf gewinnen. Omsel wird Dritter und am Ende gab es heute nochmal den Sprint, hätte man erwartet, aber an der letzten Rampe, da schafft es Florian Lipowitz sich zu lösen, fährt solo zu seinem zweiten Etappensieg und dem souveränen Gesamtsieg. Lawrence Pithy wird noch Zweiter, also auch der dritte Red Bull Buchanskruhe Doppelsieg in diesem Rennen. Ben, lass uns mal mit Lawrence Pithy anfangen. Der scheint bei Rund um Köln entschieden zu haben, ich gewinne jetzt Radrennen und hört seitdem nicht mehr auf. Das ist brutal beeindruckend, was der gerade für einen Lauf hat, auch wenn die Konkurrenz hier jetzt nicht überragend war.
Ja, definitiv. Also nichtsdestotrotz muss man dann am Ende natürlich trotzdem den Sack zumachen können und das hat er hier recht eindrucksvoll bewiesen, auch durchaus auf anspruchsvolleren Etappen mal, ne, mit durchaus einigen Höhenmetern auch drin. Von daher, das war schön, dass der uns bei Rund um Köln so ein bisschen vorgewarnt hatte, dass man ihn jetzt so ein bisschen auf dem Zettel hatte, er nicht so die Totalüberraschung war, aber das war auf jeden Fall eine sehr starke Woche für ihn.
Absolut. Zwei Etappensieger also nochmal hinzugefügt und zwei zweite Plätze. Also gar nicht so verkehrt von Lawrence Pithy. Und dann haben wir Florian Lipowitz. Ich hab's gestern gepostet. Es war auf der Königsetappe sein erster Sieg, der erste Punkt pro Sieg, also der erste Sieg bei einem zweitkategorisierten Rennen für Florian Lipowitz. Das ist schon Wahnsinn, dass wir in Deutschland einen Fahrer haben, der definitiv zu den 5 besten Rundfahrern der Welt kommt. Gehört, aber jetzt mit 6 Profisiegen nach den beiden Siegen, die dann heute noch dazugekommen sind, hat und noch nie auf World-Niveau bekommen hat. Bedeutet ihm das deshalb vielleicht ein bisschen mehr und man kann das zumindest auf mentaler Ebene jetzt richtig hochhängen, dass er hier mit 3 Siegen im Gepäck zur Tour reisen darf?
Ja, vielleicht ist das tatsächlich auch so das, was wir gerade bei Lawrence Pithy so ein bisschen angesprochen haben. Vielleicht hat er jetzt so einen Geschmack dafür entwickelt. Ich fand heute zum Beispiel hat er das auch schon viel, viel souveräner gemacht. Klar, er war jetzt dann auch alleine. Ich hatte so gestern das Gefühl, als er da zusammen mit Giulio Pellizzari auf die Ziellinie vorfuhr und Pellizzari um ihn rumkommt, um ihm auf die Schulter zu klopfen, dass er instinktiv ihn schon so durchwinken wollte und instinktiv sagen wollte, komm, du bist hier wieder rangekommen, dann darfst du jetzt hier auch als erstes über die Ziellinie. Wo ich dann dachte, definitiv süß von ihm, aber so ein bisschen auch das, wo wir schon in der Vergangenheit drüber gesprochen haben, ihm fehlt so ein bisschen der Killerinstinkt für eben so die großen Siege. Und vielleicht ist das jetzt der Weg für ihn dahin, ja.
Kannst du dir vorstellen, dass das auch so ein bisschen der Hintergrund ist, warum Red Bull Buchanskruhe ihn jetzt hier hinschickt und nicht zu einem der anderen Rennen, wo er dann wieder Zweiter, Dritter wird, was überragend ist? Also er ist wahrscheinlich einer der konstantesten oder der konstanteste Rundfahrer hinter Vingegaard und Pogacar. Aber könntest du dir vorstellen, dass man ihm auch nochmal so ein bisschen dieses Sieggefühl mit auf den Weg geben wollte?
Ja, also das ist auf jeden Fall nicht verkehrt, ne? Also ich glaube so ein bisschen ihn ich sag mal so auf Schülerpraktikum zu schicken, ist sicherlich für die mentale Einstellung mit Hinblick auf die Tour schon sehr gut und ich bin mal sehr sehr gespannt, ob er das dann und wie er das dann auch umsetzen kann, gerade dann in der berüchtigten Doppelspitze zusammen mit Remco. Der auf jeden Fall das Ego hat, sich durchzusetzen und gewinnen zu wollen.
Ja, da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Wir werden über Lipowitz gleich nochmal zwei, drei Worte verlieren, wenn wir über die Erkenntnisse vor der Tour sprechen. Aber wir gehen jetzt erstmal zur Baloise Belgium Tour und die ist traditionell so ein bisschen der Ort, wo sich die Sprinter nochmal die Klinke in die Hand geben. Und das war auch in diesem Jahr so. Die erste Etappe, eine abwechslungsreiche Etappe mit vielen Attacken. Am Ende ein Massensprint und den gewinnt Biniam Girmay, nachdem Rune Hererots von UAE erst 150 Meter vor dem Ziel nach später Attacke eingeholt wurde. Ist es dann Biniam Girmay, der vor Tim Merlier gewinnt, der ein bisschen zu spät kommt, wieder gefühlt auf dem Parkplatz losgefahren und am Ende trotzdem Zweiter geworden. Max Kanter, starker Dritter. Es ist dann die zweite Etappe, der klassische Sprint in Nocke heißt und den gewinnt, wie die letzten beiden Jahre auch schon, Tim Merlier. Es ist ein cooler Sprint irgendwie am Wasser entlang und dann so eine kleine Rampe hinten raus. Olaf Koy, Zweiter, Jasper Philipsen, Dritter. Auf der dritten Etappe, das war dann so ein bisschen die Königsetappe, denn da gibt es immer so eine ordentliche Rampe, so ein bisschen wie die Mühe von Gerard Bergen, die hier meistens über den Rundfahrtsieg entscheidet. Am Ende ist es Alex Aramburu, der die Etappe gewinnt und hier das Führungstrikot übernahm. Auf der vierten Etappe, da waren es auch die Ausreißer, die sich wehren wollten, aber die Sprinterteams machten mit ihnen kurzen Prozess. Diesmal war es Olaf Koy, der mit einem Tigersprung auf der Ziellinie vor Tim Merlier gewann, der knapp geschlagen wurde. Jasper Philipsen Dritter und auf der letzten Etappe war Philipsen deshalb noch in der Lage, die Gesamtwertung zu gewinnen. Dafür musste er aber auch die Etappe holen. Und das tat er. Gewinnt das erste Mal seit der U23 eine Rundfahrt mit seinem Sieg hier auf der Schlussetappe. Und dann waren dahinter noch Jenno Bergmus und Max Kanter waren ein bisschen schwerer das Rennen. Am Ende gewinnt Jasper Philipsen, wie gesagt, die Gesamtwertung. Und wir haben gesehen, dass sich die Sprinter hier alle fair die Sieger aufgeteilt haben. Biniam Girmay, Jasper Philipsen, Tim Merlier und Olaf Koy alle mit einem Sprint. Sieg, würdest du sagen, wir wissen also genauso viel wie vorher über die Sprints bei der Tour.
Ja, ich glaube tatsächlich. Also Tim Merlier sah unfassbar stark aus, die anderen aber offensichtlich auch alle irgendwie in guter Form. Hat natürlich auch nochmal gezeigt, wie sehr auch einfach die Position und das Glück letztendlich auch dann eine Rolle spielt. Das mit Olaf Koy war ja super, super knapp, wer da jetzt am Ende dann die Nase vorne hatte. Von daher, also ich lege mich ja sowieso ungern fest und hier würde ich jetzt auch sagen, es ist ganz, ganz schwierig. Im Zweifel würde ich Tim Merlier so das Müh vorne sehen.
Ja, ich bin ja auch weiter der Meinung, er ist vermutlich der stärkste Sprinter. Bei Olaf Koy schwebt ja auch noch im Raum, dass er vielleicht gar nicht zur Tour darf, nachdem er ja lange verletzungsbedingt gefehlt hat und man ja jetzt so einen gewissen Paul Sexas gerne aufs Podium fahren würde. Da bin ich sehr gespannt. Er hat auf jeden Fall seine Hausaufgaben gemacht seit seinem Comeback. 3 Saisonsiege jetzt schon eingefahren und Merlier und Philipsen zu schlagen. Also viel größer wird's nicht mehr. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr stark von ihm. Hatte ja bei der Buckets de la Mayenne Ende Mai schon 2 Etappen gewonnen und mit 24 Jahren jetzt schon 50 Profisiege, auch gar nicht so verkehrt diese Zahl für Olaf Koy. Lass uns noch über Max Kanter reden, der hier wieder zweimal auf dem Podium war, wieder irgendwie nah dran, am Ende doch nicht gewonnen. Er steht aktuell, zumindest steht bei ihm die Tour de France noch nicht drin, aber es wäre doch nach der Saison, wo ich hier wirklich viele, neben dem Etappensieg bei Paris-Nizza sehe ich hier viele Podiums und Top-5-Platzierung. Wäre doch eigentlich mal Zeit, dass wir Max Kanter auch aus deutscher Sicht das erste Mal bei der Tour de France sehen, oder?
Würde einen auf jeden Fall freuen, auch für ihn. Die Frage ist, wir haben es jetzt hier auch wieder gesehen, gerade angesprochen, viel ist natürlich auch, was kann dein Team für dich mit auf die Beine stellen und dir auf den Weg geben? Und da wäre so für mich die Frage, ist man da bereit, quasi ihn mit zumindest einigen Helfern für dann den Sprint auf den Weg zu schicken oder besetzt man die Kaderplätze vielleicht auch anders lieber?
Ja, es ist schwer zu sagen. Astana wird wahrscheinlich wieder vor allem Etappen ins Auge fassen. Ich kann mir gut vorstellen, dass er da reinpasst und hier ein paar gute Platzierungen mitbringen könnte. Und er hat ja bei Paris-Nizza gezeigt, am perfekten Tag, da kann er dann auch so ein Rennen mal gewinnen. Ich würde mich auch dazu hinreißen lassen, dass er vielleicht gerade der beste deutsche Sprinter ist, zumindest der konstanteste, was so die Ergebnisse angeht. Deshalb, ich würde mich sehr freuen. Ich kenne ihn ja auch noch aus der Zeit, die er noch bei DSM damals gefahren ist, kam ja aus dem Devo-Team hoch, hat jetzt bei Astana, glaube ich, eine ganz gute Heimat gefunden. Wie gesagt, das Die Siege geben das nicht her, aber der fährt auch eine wirklich gute Karriere bis hierhin. Lass uns noch zum Andorra Mont Blanc Classic kommen. Das ist ein Berg, ein Tagesrennen, wie es der Name schon sagt, in Andorra. Den Berg hoch am Ende, wo man auch immer noch mal ein paar Favoriten für die Tour de France sehen kann. Unter anderem Tom Pidcock dort heute am Start gewesen und der hat dieses Rennen auch am Ende gewonnen. Aber es wurde ihm schwer gemacht, denn Sepp Kuss von Wismar Liesebike, der hat ihn da attackiert und konnte sich gut absetzen, aber es war vor allem sein Teamkollege, der sich hier heute als MVP herausgestellt hat, Chris Harper für Pinarello Q36.5, der erst alleine nach vorne gefahren ist zu Kuss, dann doch wieder abgehangen wurde, sich zurückfallen lassen hat zu Pidcock, dann Pidcock an Kuss herangefahren hat und dann konnte Pidcock den Sprint am Ende für sich entscheiden, gewinnt hier also dieses Bergrennen vor der Tour de France vor Carlos Verona, Sepp Kuss, Chris Harper und Ben Tullett. Auch da die Frage, können wir daraus irgendwas ziehen, weil die Konkurrenz, die war okay, aber es ist halt dann doch Sepp Kuss und Carlos Verona und Chris Harper und jetzt nicht Tadej Pogacar. Sind wir da jetzt positiver über Pidcock oder können wir da einfach nur sagen, ja, der scheint seine Hausaufgaben gemacht zu haben, schauen wir mal, was wird.
Ja, ich würde tatsächlich die Gegenfrage stellen. Ist tatsächlich wichtig, dass wir wissen, wie Tom Pidcock vor einer Tour de France verglichen mit Tadej Pogacar darstellt, weil so gut Tom Pidcock Fahrrad fährt und so gut Tom Pidcock auch in einem Eintagesrennen mal gegen Pogi anhalten kann, so bei einer Grand Tour sehe ich sehr ehrlich gesagt nicht, dass er da in diesen Sphären mitfährt.
Nee, ich auch nicht, aber er ist auf jeden Fall ja nach dem, was er bei der Vuelta letztes Jahr gezeigt hat, zumindest ein legitimer Kandidat, dass er da mal in den Top 10 zumindest mal mitfährt und vielleicht überrascht er uns ja. Ich glaube, das, was er da bei der Vuelta gezeigt hat, bergauf, war brutal stark. Dann Mailand-San Remo werden wir alle, glaube ich, kaum vergessen können und jetzt bin ich zumindest froh, dass er weiterhin ganz gut den Berg hochfahren kann. Das kann für die Tour nur gut sein, in welcher Form dann am Ende auch immer. Dann lass uns doch mal so ein bisschen über die Erkenntnisse sprechen. Die eine haben wir so ein bisschen angedeutet, Tadej Pogacar. Ich glaube, wenn wir jetzt so gucken, was die Favoriten so für Leistungen hervorgebracht haben in den letzten Wochen, dann führt an ihm wahrscheinlich für die Tour de France auch nach der Tour de Suisse kein Weg vorbei als Top-Favorit.
Nee, das glaube ich tatsächlich schon. Also nachdem ich beim Giro ja mich dazu habe hinreißen lassen, es könnte tatsächlich vielleicht sogar spannend werden zwischen ihm und Vingegaard, glaube ich doch eher, dass es relativ klar ist, wer das wohl wahrscheinlich gewinnt, außer es passieren unvorhergesehene Dinge. Das ist relativ klar, wer auf Platz 2 kommt, mit einigem Abstand dahinter. Und dann wird es nochmal einiger Abstand sein bis zu Platz 3, wo es dann hoffentlich endlich wirklich spannend wird. Das hat mir so einen kleinen Dämpfer verpasst jetzt diese Woche, was die Tourvorfreude angeht. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ne, die Plätze dahinter, die anderen Wertungstrikots und auch die einzelnen Etappensiege sind natürlich auch spannend. Von daher gibt es ja genug andere Sachen, auf die man sich immerhin freuen kann während der 3-Wochen-Tour.
Absolut, und wir werden uns auch in den Tagen davor wieder einreden, dass Vingegaard vielleicht doch ganz nah dran ist und Paul Sexas die Wundertüte und vielleicht wird er jetzt schon Pogi Druck machen und so. Also ich glaube an der Vorfreude, da wollen wir euch nichts nehmen und uns natürlich auch nicht. Was uns aber so ein bisschen die Stimmung versaut hat, war die Nachricht, über die wir letzte Woche schon so ein bisschen spekuliert hatten. Wout van Aert verpasst jetzt tatsächlich die Tour de France wegen seinem verletzten Ellenbogen. Ich habe irgendwo die Diskussion gelesen, unter einem meiner Kurzvideos, glaube ich, dass es für Wismar ja so ein bisschen Blessing in Disguise sein könnte, denn Wout van Aert, so sehr wir ihn lieben, aber er ist ja doch ein anderer Fahrertyp, der jetzt nicht als 1A-Berghelfer fungiert, muss er vielleicht auch gar nicht und er hat natürlich auch immer Eigeninteressen. Könnte das Wismar vielleicht sogar die Option geben, jetzt doch noch einen weiteren Berghelfer nachzunominieren? Ich habe da an Ben Tullett, Jürgen Nordhagen oder Wilco Keldermann, der ja beim Giro ausgeschieden ist, gedacht. Kann das vielleicht nochmal was ändern oder sind wir uns am Ende doch einig, dass es egal ist, wer da um Vingegaard fährt? Am Ende geht's um Watt pro Kilo gegen Pogacar.
Ja, ich sag mal, natürlich habe ich da gerade das düstere Bild gezeichnet von der Tour de France. Deswegen kann ich ja jetzt gleich einfach mal dagegenhalten und sagen, ja, auf jeden Fall kann das schon durchaus auch dem Team mal helfen, weil ich glaube, Jonas Vingegaard und Wout van Aert sind, glaube ich, immer gesetzt gewesen, einfach weil es in der Vergangenheit schon gut funktioniert hatte und weil sie einfach auch die Gesichter ja des Teams sind und von daher vielleicht einfach mal durch die Umstände gezwungen zu werden, Dinge zu überdenken und anders zu machen, kann durchaus spannend sein und ich bin tatsächlich sehr gespannt, wen sie jetzt tatsächlich schicken. Bei Wilco Keldermann würde mich zum Beispiel interessieren, wie sehr hat ihn jetzt der Sturz auch tatsächlich dann in seinem Training beeinträchtigt? Ist er jetzt dann in Form? Und sie haben auf jeden Fall Optionen an Fahrern, die sie mitschicken können und von daher ein weiterer Berghelfer, der tatsächlich auch ein Berghelfer ist und keine Ansprüche hat auf vielleicht auch nochmal einen Sprintsieg irgendwo, kann ja durchaus hilfreich sein, weil gegen Tadej Pogacar wird sicherlich jedermann zählen.
Das denke ich auch. Ich würde da mal Ben Tullett in den Raum werfen. Der hat mir richtig gut gefallen in den letzten Wochen. Ja, auch bei der Tour Auvergne-Rhône-Alpes einen guten Eindruck gemacht, da als Helfer für Jorgensen. Der stand auch auf der provisorischen Liste, hat dann den Platz wohl, so wird es kolportiert, an Per Strand Hagenes verloren, der jetzt wohl im Aufgebot steht. Dementsprechend wäre es ja eigentlich eine runde Geschichte, wenn man ihnen dann doch diesen Platz mitgibt. Und kann ich mir auch gut vorstellen, dass das eine vernünftige Entscheidung wäre. Dann lass uns noch kurz, Florian Lipowitz, das Thema abschließen. Auch da wieder die Frage, die Konkurrenz war nicht so stark. Sind wir jetzt auf dem Stand, der geht schon seinen Weg und wahrscheinlich wäre er Zweiter hinter Pogi geworden, wenn er die Tour de Suisse gefahren wäre und es läuft eigentlich alles rund und wir sind froh, dass er auf dem Rad geblieben ist und mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen vielleicht zur Tour fährt.
Ja, also ich glaube, mir hat er wirklich Spaß gemacht, diese Woche zu sehen. Der sah schon sehr, sehr stark aus. Jetzt war das Feld drumherum natürlich auch nicht das Stärkste, aber nichtsdestotrotz insgesamt hat er ein gutes Bild gemacht. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, gerade so, wie es jetzt ist, wenn dann ein Paul Sexas dabei ist, wenn jetzt er mit Remco zusammen da am Start steht, wie man da alle diese Sachen unter einen Hut kriegt, wie man mit dem Druck umgeht. Und auch letztes Jahr bei der Tour hat er schon ein paar Momente Sachen durchblitzen lassen, dass da Luft nach oben bei ihm auch noch ist und würde mich sehr, sehr freuen, wenn er da tatsächlich dran anknüpfen kann.
Absolut. Dann noch eine kleine Spekulation über die Sprinter haben wir gesprochen. Traust du zu, dass Olaf Koy am Ende im Decathlon-Line absteht oder hast du die Befürchtung, wie es ja jetzt auch so ein bisschen kolportiert wird, dass er es vielleicht nicht schafft, weil eben alles jetzt auf das Ziel Podium mit Sixers geworfen werden soll?
Ja, ich glaube, da wird Decathlon alles in einen Topf werfen. Die werden da kein Risiko gehen und sagen, wir versuchen hier mehrere Ziele irgendwie abzudecken, sondern da versucht man wahrscheinlich, um Paul Sexas zu zeigen, wie wichtig er ist und ein möglichst gutes Ergebnis noch einzufahren, alles hinter ihn zu werfen und zu schauen, dass man ihn da möglichst in Position bringt.
Auch wahnsinnig bitter, ne, für Olaf Koy. Da wird er geholt von Decathlon. Man baut ihm einen Sprintzug. Er wollte extra weg von Wismar, um endlich die Tour fahren zu dürfen. Und dann kommt da dieser 19-jährige Franzose um die Ecke, fährt eine Saison, wie die Welt sie selten gesehen hat. Und dann klappt es wohl wieder nicht, auch weil er gesundheitlich einfach raus war für die ersten Monate. Also das ist wirklich wahnsinnig bitter und tut mir auch echt leid, weil Olaf Koy, wie gesagt, 50 Profisiege. Und er darf immer noch nicht zur Tour. Ich glaube, da gibt es nicht viele Teams, in denen das der Fall ist. Und er ist jetzt tatsächlich durch unglückliche Fügungen wieder in dieser Situation gelandet. Schauen wir mal. Gönnen würde ich es ihm, aber ich bin da, glaube ich, bei dir, dass ich vermute, dass man da alles an Bergsupport bringt oder dann eben noch Fahrer wie Thijs Benoot, der ja in Belgien jetzt auch wieder am Start war und, in der Schweiz wieder am Start war und da auch gut aussah, jetzt auch sein Comeback gegeben hat, ein weiterer Neuzugang, da könnte ich mir vorstellen, dass so jemand so für hektische Rennphasen rund um Paul Sexas, der ja, wir haben ihn für seine Souveränität in der Dauphiné oder in der Tour Auvergne-Rhône-Alpes gelobt, aber ich glaube, hier und da hilft ihm das dann schon noch, jemanden wie Thijs Benoot um sich zu haben. Und dann wollte ich als letztes noch hervorheben, Alpecin, die scheinen auch in Form zu sein, wir haben über Van der Poel und Philipsen geredet, ich glaube, um die müssen wir uns auch zur Tour wieder keine Sorgen machen, die werden ihre Etappen gewinnen und ums Grüne grüne Trikot wahrscheinlich mitfahren. Dann verabschieden wir uns in die nächste kleine Pause und danach geht's noch zur Tour des Swiss der Frauen. Ich habe es angesprochen, es ist eine wirklich lange Folge, die auf euch wartet. Wir versuchen uns kurz zu fassen und dann gibt es am Ende natürlich noch den kleinen Ergebnisblock. Das nach einer kurzen Pause, also dranbleiben und dann geht's hier weiter bei Radio Tour. Bis gleich. Willkommen zurück zu Radio Tour. Wir marschieren weiter munter durch die vergangene Radsportwoche und widmen uns jetzt dem Frauenradsport, dem Frauenpeloton, das ebenfalls bei der Tour des Swiss am Start stand. Und während wir bei den Männern so ein bisschen ernüchtert waren, sind wir, glaube ich, beim Frauenrennen doch sehr auf unsere Kosten gekommen. Ich zumindest habe eine richtig gute Zeit gehabt und das ging schon auf der ersten Etappe los. 43,5 Kilometer vor dem Ziel, da geht die Action dann so richtig los. Es gab einen flachen Start und dann eben dieses hügelige Finale, wo Tadej Pogacar sich ja auch bei den Männern dann so ein bisschen abgesetzt hat. Also so ähnliche Parcours gab es bei Männern und Frauen. Und irgendwann setzte sich dann eine starke Gruppe vorne ab, rund um Liane Lippert, Franzi Koch, Karl-Heinz Winkels, Femke de Vries, Urszula Zsigát und Co. Und es gab dann einige, die von hinten noch ranfahren, zum Beispiel Lauren Dixon. Und dann war es Femke de Vries, die solo gehen wollte. Dixon will noch hinterher. Liane Lippert, die lässt sich zurückfallen, denn Marlen Reusser, die fehlt hier natürlich vorne. Eine der Top-Favoritinnen, die Lokalmatadorin. 1,39 schon Rückstand. Wir haben dann 15 Kilometer vor dem Ziel folgende Situation. Femke de Vries und Lauren Dixon vorne, dahinter Urszula Zsigát und dann die Favoritinnengruppe. Zsigát wird noch eingeholt, Movistar tut alles, um die beiden an der Spitze nach vorne noch einzuholen. Und 4,1 Kilometer vor dem Ziel sind es dann noch 32 Sekunden für das Duo an der Spitze. Dixon hat leichte Probleme, hinten hat auch Reusser ein paar Probleme und Niewiadoma hängt über die Kuppe des letzten Anstiegs nochmal alle ab. Dixon kommt aber zurück, eröffnet den Sprint. Femke de Vries, die eröffnet, hat den längeren Atem, kontert da und gewinnt am Ende ihr erstes Rennen. Ihren ersten Profisieg feiert sie. Dixon zweite, dann Kerbaul und Kim LeCourt gewinnt den Sprint aus der Reusser-Gruppe. Kerbaul hatte sich da noch abgesetzt. Das hatte alles, was man für eine gute erste Etappe braucht und eine überraschende Siegerin. Wie hat dir die erste Etappe gefallen?
Ja, also definitiv ein Tag mit Action und viel hin und her, mit viel Abwechslung drin und tatsächlich irgendwie ja Femke de Vries super cool, dass sie da ihren ersten Profisieg sicher machen kann. Hat ja, glaube ich, auch eine relativ coole Geschichte, wie sie jetzt hier irgendwie dann im Profiradsport gelandet ist und fand ich auf jeden Fall super, super spannend, wie es da den ganzen Tag hin und her ging.
Ja. Auf der zweiten Etappe, da dann ein kleiner Rückschlag für sie. Femke de Vries stürzte da auf der zweiten Etappe und musste da einen Rückschlag hinnehmen. Und dann gab es die zweite Etappe, der Rennverlauf, der war ähnlich spannend. Viele Attacken der Favoritinnen. Kasia versucht es da mal. Es gibt dann eine starke Spitzengruppe für Kasia Heberlin, de Vries, Longoborghini und Reusser. An der Kuppe ist dann erstmal das Tempo raus. Dann ist auch Sarah van Dam da von Wismar, die ja, mal zuckt und was versucht. Vorne wird immer wieder taktiert und dann ist es aber 9,1 Kilometer vor dem Ziel an einem weiteren Anstieg. Elisa Longoborghini, die solo geht, während Femke de Vries weiter richtig Zeit verliert. Die hat es also ordentlich erwischt durch den Sturz. Longoborghini alleine vorn, dahinter dann Marlen Reusser, Kasia Niewiadoma und Sarah van Dam, die freie Fahrt bekommen hat von ihrem Team. Eben nicht auf die Gesamtführende zu warten, sondern selber hier ein gutes Ergebnis einzufahren. Und dann eine kuriose Szene, die wir leider irgendwie häufiger mal sehen. Während Reusser und Kasia geradeaus fahren, fährt Sarah van Dam am Kreisverkehr links raus und das wäre auch der richtige Weg gewesen. Somit Longoborghini am Ende sicher durch, gewinnt, holt ihren vierten Saisonsieg und die Gesamtführung. Dahinter Sarah van Dam, die allein Zweite wird und Heberlin, Reusser und Kasia kommen mit einigen anderen Fahrerinnen zusammen ins Ziel. De Vries verliert 2:14 und es gab dann noch einen heftigen Sturz. im Zielbereich, den wir leider noch gesehen haben, später auf Handyaufnahmen. Urška Žigard ist da über eine Speedbump, bei der vorher schon fast Sarah van Dam ihr Rad verloren hätte, heftigst gestürzt, bricht sich zum Glück nur den Kiefer. Das hätte durchaus heftiger ausgehen können. Kann man da der UCI einen großen Vorwurf machen oder ist es das, was ich auch immer so ein bisschen sage, die Straßen versuchen den Verkehr immer mehr zu beruhigen und dann versuchen wir beim Radrennen aber genau das Gegenteil zu erwirken. Ist das sowas, was schwer zu verhindern ist?
Ja, es ist natürlich wieder so ein Ding, ne, wo eben genau diese Sachen gegeneinander gehen. Natürlich, die Straßeninfrastruktur ist darauf ausgelegt, zu Recht natürlich auch eben im Alltag einen möglichst sicheren, ruhigen und langsamen Verkehr zu schaffen. Aber bei so einem Rennen möchte man natürlich das Gegenteil. Und ich finde, beides hat natürlich seine totale Berechtigung. Aber dann ist es genau das, was wir ja immer wieder seit Wochen auch ansprechen. Dann muss man das bei der Streckenplanung berücksichtigen. Du kannst nicht irgendwie auf den letzten Kilometern, wo du weißt, es wird hier irgendwie ein Hauen und ein Stechen, dann die so legen, dass es da eben so gefährliche Bodenwellen gibt, die man dann auch nicht sieht. Im Zweifel wäre das auch irgendwie was gewesen, was man farblich hätte hervorheben können. Das ist ja häufig, dass Schlaglöcher bei solchen Rennen irgendwie dann mit Neonfarben markiert sind, ne? Ob man dann diese Bodenwelle nochmal markiert. Ist ja auch bei der Tour de France, bei den Männern letztes Jahr, bei diversen Rennen, ne? Dass es auch da die Profis über irgendwelche Bodenwellen haut. Ja, und Glück im Unglück auf jeden Fall und Urška Žigard, Kieferbruch sicherlich sehr, sehr ärgerlich, sehr unangenehm, aber das sah schon echt schlimm aus, das hätte noch viel heftiger ausgehen können.
Absolut. Gab dann auch eine Szene, wie Tadej Pogacar sich ausgerollt hat nach der Etappe und sein Handy gecheckt hat, um zu checken, wie es ihr geht. Und die Kamera dann wirklich auf ihn gerichtet war und er das erste Mal so ein bisschen die Fassung verloren hat. Auch da gerne, das brauchen wir nicht, genauso wie die Aufnahmen von schreienden Fahrern. Lass den dann nach dem Sturz, lass den doch bitte die Privatsphäre. Dass Pogi da besorgt war und vielleicht auch erstmal mit seinen Emotionen so ein bisschen um seine Freundin zu tun hatte. Das fand ich auch ein Unding und glaube aber, da war sich die Radsport-Community eigentlich einig. Das war dann eher die Kameracrew vor Ort, die da so ein bisschen Grenzen überschritten hat, um es mal freundlich auszudrücken. Die dritte Etappe, die zeigte dann, dass es auch Sprints geben kann hier in der Schweiz und zwar aus einem, schwereren Rennen, aber am Ende ist es Zoe Buxted, die früh in die Offensive geht und wirklich einen unfassbar langen Sprint fährt und souverän gewinnt und die ist vor allem als Zeitfahrerin bisher erfolgreich gewesen und holt jetzt hier ihren ersten Sprintsieg auf World Tour Niveau. Das war wirklich sehr beeindruckend, wie sie da rausgeschossen ist, vor allem, oder?
Ja, definitiv. Also ich glaube, so als Lead-Out-Fahrerin hat sie ja durchaus so ein bisschen Erfahrung schon gehabt und hat auf jeden Fall aber auch bewiesen, dass sie definitiv in der Lage ist, selber die Sprinterin am Ende zu sein. Und von daher kann man auch nur ihr da gratulieren. Das war wieder eine sehr dominante Leistung, die wir da gesehen haben.
Ja, richtig bitter lief der Tag für Lauren Dixon, die leider 3,9 Kilometer vor dem Ziel stürzte und sich das Schlüsselbein brach. Die hatten wir ja auch hervorgehoben als eine der wirklich Entdeckungen dieser Saison, gerade in den letzten Wochen da auch als Helferin wirklich tolle Rennen gezeigt und jetzt hier als Gesamtzweite auszuscheiden mit dem Schlüsselbeinbruch. Richtig bitter. Und dann haben wir auch bei den Frauen das 23,7 Kilometer lange Einzelzeitfahren auf Etappe 4 gesehen. Und hier war auch wieder Zoe Buxted im Mittelpunkt. Die setzte hier nämlich eine erste Bestzeit. 43 Sekunden war sie davor los. Adachis und Franzi Koch war zwischenzeitlich Dritte. Auch Justine Chapla wird am Ende 15. aus deutscher Sicht. Ein schönes Ergebnis für sie, wollte ich hier mal hervorheben. Und dann kamen die Favoritinnen. Reusser an der Zwischenzeit 5 Sekunden vorne. Elisa Longoborghini 32 Sekunden hinter der Bestzeit. Also das war schon absehbar, dass das wieder nicht ihr Tag sein würde. Cedrine Kerbaue verliert ebenfalls viel Zeit, auch Kasia Niewiadoma. Und dann läuft es also auf das Duell heraus zwischen Marlen Reusser und Buxted. 11 Sekunden sind es am Ende, die Marlen Reusser hier wieder vorne ist und die Bestzeit setzt. Van Damme und Heberdin verlieren 2 Minuten, Longoburgini 1:04 und am Ende ist es also Marlen Reusser, die vor Bugstedt gewinnt. Adrichs 3., Koch 4., Longoburgini noch 5., De Vries 8., Kerbaul 10. und Schappler, wie gesagt, 15. Und somit hatten wir die Situation, dass wir mit einem Abstand von 10 Sekunden zwischen Elisa Longoburgini und Marlen Reusser, der Gesamtführenden, auf die Schlussetappe geblickt haben. Ben, für Marlen Reusser doch nach dem enttäuschenden Bergzeitfahren beim Giro doch eine schöne Wiedergutmachung hier jetzt auf heimischem Boden zu gewinnen und das durchaus sehr formidabel.
Ja, definitiv. Ich meine, die Strecke hat ihr natürlich offensichtlich auch deutlich mehr gelegen, aber sie hatte ja auch das Gefühl, bei dem Bergzeitfahren einiges auf der Strecke liegen gelassen zu haben, hat sich da sehr geärgert und ich glaube, diesmal war sie einfach in der besseren Form, die Strecke lag ihr besser und im Zweifel saß auch einfach dieser Frust noch so ein bisschen drin, das schiebt dann ja nochmal auch ein kleines bisschen an. Auf jeden Fall sehr, sehr dominante Leistung, richtig, richtig stark. Das war richtig krass.
Ja, vor allem nachdem sie sich ja beim Giro beschwert hatte, dass sie nicht tief genug gehen konnte. Ich glaube, das ist ihr diesmal ganz gut gelungen, auch in den roten Bereich zu kommen. Und wir haben dann eine wirklich spannende Schlussetappe gesehen, wie gesagt, vom Profil her und der Charakteristik ähnlich wie die der Männer. Und wir sehen, dass eher eine wilde Situation dafür sorgt, wie sich das Rennen am Ende entscheidet. Movistar macht das Feld schon 57 Kilometer vor dem Ziel extrem klein. Wir haben vielleicht noch 15 bis 20 Fahrerinnen. In der Favoritinnengruppe vorne ist Franzi Koch. Irgendwann übernimmt dann auch UAE. Dann sind alle Helferinnen aufgebraucht, schon 51,8 Kilometer vor dem Ziel. Und dann 51,2 Kilometer vor dem Ziel sehen wir auf einmal einen Schnitt aufs Feld und ich habe es gar nicht so richtig verstanden, wie es dazu gekommen ist, aber es gibt vorne eine Gruppe um Marlen Reusser, Femke de Vries, Megan Ahrens, 19-jährige ehemalige Junioren-Zeitfahrweltmeisterin von Picnic Post NL, über die muss ich gleich auf jeden Fall auch noch reden, und Kajani Viadoma, und die haben auf einmal eine Lücke von Longoburgini, die immer größer wird. Koch ist dann eingeholt, auch Cedrine Kerbaul schafft den Sprung nach vorne und dann ist die Lücke zwischen Longoburgini, die auch alleine fahren muss, und der Spitzengruppe dann doch schnell bei 40 Sekunden. Warst du überrascht, dass auch die Konkurrentinnen in der Gruppe, da waren Kim LeCour, Juliette Berthé, Longoburgini da komplett die Arbeit überlassen haben? Weil es war ja nicht nur Marlen Reusser vorne, sondern auch noch einige andere Fahrerinnen. Das habe ich zumindest nicht so ganz nachvollziehen können.
Ja, ich war auch ein bisschen verwirrt, also gerade auch ein bisschen verwirrt, was Lisa Longoburgini angeht. Klar, sie mit zweitem Platz im Klassement und 10 Sekunden Rückstand auf Reusser, bis dahin die am meisten zu verlieren hatte. Die anderen ja aber mindestens genauso viel im GC, gerade wenn man dann nochmal irgendwie Plätze gut machen möchte, dass die sie so arbeiten lassen und dass sie andererseits das aber auch hinnimmt und sagt, gut, dann muss ich das jetzt hier alleine eben irgendwie regeln, weil gefühlt jede Einstellung, die man von der Gruppe gesehen hat bis zu einem gewissen Punkt, war sie diejenige, die alleine vorne gearbeitet hat. Das war schon, ich hatte Fragezeichen auf jeden Fall. Hat sich mir nicht so ganz erschlossen.
Ja, und während sich da schon herauskristallisierte, dass die Gesamtwertung wohl früh entschieden ist, war es die Etappe auf keinen Fall. Es entwickelte sich nämlich ein echter Krimi. 44,8 Kilometer vom Ziel begannen dann die ersten Spielereien vorne. Longoburgini mittlerweile fast 1 Minute hinten und dann Megan Ahrens, die war vor allem hier auf Bergpunkte aus. Sie wollte unbedingt mit ihren 19 Jahren bei einem ihrer ersten Worldtour-Rennen das Bergtrikot holen. Aber Kajani Viadoma, die hatte da scheinbar was dagegen. Die holte sie nämlich wieder zurück und am Ende fehlten Ahrens da die Körner. Reusser holt sich da oben die Bergpunkte Ahrens verliert dann den Anschluss. Auf der Kuppe waren es dann schon 1:20 für die Gruppe um Longoburgini. Es spielte sich alles so ein bisschen ein. In der Abfahrt kam die Gruppe wieder ein bisschen näher heran, aber wir sehen dann auch im Schlussanstieg, dass Longoburgini einfach nicht die Beine hatte, um hier mitzufahren. Sie kommt ja so ein bisschen aus einer wirklich von Krankheit geprägten Saisonphase. Wir haben beim Giro schon gesehen, dass sie da auf und ab hatte. Hier soll sie am Ende nochmal über 6 Minuten verlieren am letzten Tag. Wirklich bitter, schade für Longoburgini, aber wie gesagt, vorne entwickelt sich jetzt ein richtiger Krimi. Es sind am Ende Marlen Reusser und Kaziani Wiadoma, die sich absetzen können aus dieser Spitzengruppe und die beide immer mal wieder so ein bisschen versuchen, das Tempo zu verschärfen, aber nicht mit richtigen Attacken, sondern einfach so mit kurzen Powerspikes, um der Konkurrentin da weh zu tun. Und wir sehen vor allem Cedrine Kerbaul, die die ganze Zeit so eine halbe Minute hinter der Spitze ist und sich immer weiter heransaugt und tatsächlich einen Kilometer vor dem Ziel nochmal rankommt. Und vor allem sehen wir Kim LeCourt, die in der Elisa Longoborghini-Gruppe war, als es in den Anstieg ging, die sich auch hochgedieselt hat und ein packendes Duell auch mit Femke de Vries geliefert hat, denn irgendwie jedes Mal, wenn auf die beiden geschaltet wurde, war eine andere vorne und am Ende kam Kim LeCourt sogar fast nochmal ran. Als Kerbaul dann an Reusser und Kajia dran war, da attackiert sie direkt, hat aber nicht mehr die Beine und das ist Marlen Reusser, die im Sitzen wegfährt und hier im gelben Trikot diese wirklich packende Schlussetappe gewinnt. Kerbaul belohnt sich aber mit Platz 2. Kajiani Wiadoma wird Dritte, Kim LeCourt Vierte, Femke de Vries wird Fünfte, Steffi Herberlin, die müssen wir auch nochmal lobend hervorheben, 6. und 7. Megan Ahrens mit 19 Jahren, wirklich eine hervorragende Leistung heute und Marlen Reusser holte den 3. Gesamtsieg. Einfach mal ganz allgemein gefragt, wie hat dir die Schlussetappe gefallen?
Ich fand es richtig, richtig spannend, also alleine irgendwie einzuschalten und zu sehen, Franzi Koch alleine vorne mit durchaus einigem Vorsprung auf das Feld, hat mich völlig abgeholt, dass ich dachte, was passiert hier eigentlich? Dann eben diese gesamte Aufholjagd, dieser Schlussanstieg, wo dann wirklich jedes Mal, wenn von Kaziani Wiadoma und Marlen Reusser weggeschaltet wurde, man eine völlig andere Konstellation hinter den beiden gefunden hat und völlig unklar war, wer hier jetzt eigentlich gerade wen wo irgendwie stehen lässt oder auch doch nicht. Es war eine richtig, richtig sehenswerte Etappe, die richtig, richtig Spaß gemacht hat. Mit eines der besten Rennen, das ich jetzt in den letzten Wochen so in Erinnerung habe. Das war schon sehr, sehr stark. Auch all die Einzelleistungen, die wir hier gesehen haben, haben mich sehr, sehr abgeholt.
Ja, also Marlen Reusser richtig stark, Kaziani Wiadoma hat auch nochmal gezeigt, dass ihre Bergleistung bei der Vuelta war es, glaube ich, dann doch nicht aussagekräftig ist, sondern dass sie jetzt in Richtung Tour vielleicht wieder in Form kommt. Auch Cedrine Kerbaul wird am Ende Gesamtzweite. Auch die hat in der Vergangenheit schon gezeigt, dass sie an guten Tagen mit dem Besten mitklettern kann. Kim LeCourt, die hat mich positiv überrascht. Die hatte ich vor allem so als Panschürin auf dem Zettel. Die hatte ja jetzt auch eine längere Verletzungspause, aber auch das heute. Ich würde sagen, sie ist mit so einer Minute Rückstand in diesen Anstieg gefahren, verliert am Ende 37 Sekunden. Also das war eine unfassbar starke Kletterleistung, auch von ihr, oder?
Ja, definitiv. Also wo die dann plötzlich da nochmal herkam, war mir zum Beispiel auch nicht klar. Ich dachte vor allem, dass du hast das hin und her mit Femke de Vries angesprochen, dass die beiden da wirklich sich nichts gegönnt haben gegenseitig. Da dachte ich tatsächlich, wenn die so ein bisschen mehr zusammengespielt hätten, hätten die, glaube ich, da nochmal deutlich mehr auf die Spitze aufschließen können. Aber das ist dann natürlich in so einer Situation auch schwierig. Da ist dann jeder auch auf die eigenen Zahlen fokussiert und auch auf, ich möchte jetzt bloß nicht in der Situation sein, dass ich übervorteilt werde. Und von daher Respekt, dass sie da alleine auch nochmal so rangekommen ist.
Absolut. Dann, wie gesagt, möchte ich Steffi Heberlin nochmal hervorheben, Schweizer Meisterin, erst seit 2 Jahren auf der Straße aktiv für das Team SD Works, fährt jetzt hier auf Rang 6 in der Gesamtwertung, auch eine Leistung, die ich so nicht erwartet hätte, auch wenn sie schon bei der UAE-Tour mit Platz 8 schon mal gezeigt hat, wohin die Reise bei ihr gehen kann. Dann, wie gesagt, Megan Ahrens am Ende auch 11. in der Gesamtwertung, unfassbar starke Leistung, die scheint angekommen zu sein auf Profiniveau, wie gesagt, muss man jetzt abwarten, wie sie das konstant in Zukunft zeigen kann, aber da hat sie ihre Visitenkarte schon mal abgegeben und ansonsten in den Top 10 so ein bisschen die gewohnten Namen. Sarah Van Damme hat eine gute Leistung gezeigt, wird 7. in der Gesamtwertung, Juliette Batté 8. Die tritt auch so ein bisschen auf der Stelle, aber die wird vermutlich im Formaufbau in Richtung Tour sein, wo sie dann Demi Wollering das gelbe Trikot mit verschaffen soll. Und ich glaube, deshalb sollten wir das nicht überbewerten. Elisa Longoborghini am Ende 9. Schade, ist wie gesagt ja als 2. mit 10 Sekunden hinter Reusser in diese Schlussetappe gegangen. Yara Kastelein am Ende 10. Das hat richtig Spaß gemacht und ich denke, da können wir jetzt hier noch einen kleinen Frauenblock ranhängen, denn die waren weiterhin aktiv bei der Vuelta Catalunya Feminina. Die Frauen Da gab es 3 Etappen. Die erste gewann nach einem Sturz im Finale Nienke Veenhoven vor Marianne Vos. Also es gab dann nur noch so 10 Fahrerinnen vorne nach diesem Sturz in einer der letzten Kurven. Und dann war es Veenhoven vor Vos. Auf der letzten Etappe haben sie es noch einmal umgedreht. Die größte Radsportlerin aller Zeiten, Marianne Vos, gewinnt dann hier vor Veenhoven. Und die Königin in Etappe, naja, wer soll die wohl gewonnen haben? Paula Blasi herself war es, die am Ende hier wirklich nach vielen Attacken und vielen Angriffen es geschafft hat, alle Konkurrentinnen loszuwerden. Celia Giry, die Zweitplatzierte am Ende, auch das wirklich überraschend, aber wahnsinnig stark, was sie hier gezeigt hat in Catalunya. Und Zwieringa von Alula Jaico, die war am Ende die Drittplatzierte. 7 Saisonsieger hat jetzt Paula Blasi schon. Also ich bin mal gespannt, ob sie zur Tour fährt und ob sie da dann neben dieser Longoburgini auch ein paar Freiheiten bekäme. Hatte da auch so eine kleine Diskussion, was ich ihr dann da zutrauen würde. Und dann gab es heute den Thüringen Women Cycling Challenge, das Eintages-Pendant zur pausierten Thüringen-Tour. Und die gewann am Ende Marit Reimakers aus einer 4-köpfigen Spitzengruppe vor ihrer Teamkollegin Lisa Klein als beste deutsche 6. Da hat da eine schöne Rolle gespielt, hat mir generell richtig gut gefallen, das Rennen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Ben, aber das hat Hoffnung gemacht, dass wir vielleicht in Zukunft ein bisschen mehr Frauenradsport in Deutschland sehen können.
Ja, das ist ja unsere große Hoffnung sowieso. Wir waren beide ja sehr enttäuscht über das Aus oder die Pause zumindest für das Rennen. Und von daher ist es auf jeden Fall was schön ist zu sehen, dass es zumindest in kleiner Form wieder zurück auf dem Kalender ist.
So sieht's aus. Nächstes Jahr steht ja die Rundfahrt dann auch wieder im Raum. Hoffentlich dann auch mit stärkerer Startliste. Hier gab es ein paar, die richtig mal eine Visitenkarte hinterlassen konnten, aber waren eher kleinere Teams hier am Start. Aber eigentlich dem Rennen jetzt auch gar nicht so geschadet, denn es war dadurch sehr, sehr abwechslungsreich. Von daher würde ich sagen, war das eine runde Sache und ich freue mich zu sehen, was es da vielleicht in Zukunft noch auf deutschem Boden gibt. Das soll der vorletzte Block gewesen sein. Wir machen nochmal eine kurze Pause, dann geht's nochmal um die weiteren Rennen und ein paar News. Also eine extra lange Folge für euch, aber da werdet ihr euch sicherlich nicht beschweren. Wir schwitzen hier für euch im Bergwerk des Podcasts und hauen jetzt hier gleich noch die letzten News und Ergebnisse der Woche raus. Bis gleich. Und damit willkommen zurück zum letzten Block dieser 18. Austragung von Radio Tour, eurem wöchentlichen Radsport-Podcast. Und es steht jetzt wieder das an, was ihr so liebt und was Ben als seine Hauptinformationsquelle nutzt, nämlich die Rennen, die zu klein sind, um sie noch irgendwo dazwischen zu quetschen, die ich mir aber natürlich für euch wieder angeguckt habe. Und es geht los mit dem Giro d'Italia Next Gen, der U23-Austragung des Giro d'Italia. Wir fliegen noch so ein bisschen über die Etappen. Die zweite Etappe, die holte sich Davide Donati von Red Bull Borans Grohe, den Rookies, und gewann also da den ersten richtigen Massensprint. Auf der dritten Etappe, da ging es dann das erste Mal richtig ab. Eine 3-köpfige Spitzengruppe konnte hier den Etappensieg unter sich ausmachen. Schufs für Sudal gewann die Etappe und schlüpfte auch ins pinke Trikot. Zanini und Matteo van Hoffel von Picnic waren die zweiten bzw. Drittplatzierten. Dann war es die vierte Etappe, wieder eine späte Attacke im Finale, die hier nochmal für Spannung sorgte. Am Ende war es ein Sprint, 10 Meter vor dem Ziel wurde der Attackierende erst eingeholt. Matteo Fiorin gewann die Etappe vor Donati. Pizzi wurde noch Zweiter. Es gab noch einen Sturz im Feld, aber es ging alles einigermaßen glimpflich aus. Auf der fünften Etappe gab es dann eine starke Ausreißergruppe. Bora hat hinten gearbeitet. Lorenzo Finn, der Topfavorit, hat zum ersten Mal ein bisschen was gezeigt. Am Ende waren es Van Kerkhove und Arrighetti, die sich absetzen konnten und die Verfolgergruppe abschütteln konnten. Van Kerkhove, den Namen haben wir ja schon öfter erwähnt, von Wismar Liesebalken, extrem starker Puncher, der hier den Sprint auch am Ende gewinnen konnte und damit seinen Sieg hier eintüten konnte. Arrighetti Zweiter. Und dann gab es die beiden Bergankünfte, die dieses Rennen prägen sollten. Die sechste Etappe, die stand vor allem geprägt von Red Bull Borans-Grohe im Mittelpunkt. Es war nämlich vorne Gustave Blanc, der solo ging aus der starken Ausreißergruppe. Hinten eröffnete Matteo Ramirez von UAE das Tempo und die Attacken, aber Max Bock von Red Bull Buchansgrohe war es hier, der hinten dann die Nachführarbeit organisierte und Lorenzo Finn im Rennen hielt und der sammelte dann zunächst Ramirez ein, machte selber Druck und attackierte, fuhr dann vor zu Teamkollege Blanc, der auch noch ein paar Turns mitgehen konnte, für ihn paste und ja, ihm dann auf den Weg schickte zum Solo-Etappensieg. Also Lorenzo Finn hier standesgemäß, dahinter dann Bravo und Ramirez, die beiden ersten Verfolger. Blanc wurde noch Vierter, also nach seiner starken Hilfsaktion für Lorenzo Finn nach vorne mit dabei. Und Lorenzo Finn war auch nah dran, seinen zweiten Etappensieg auf der zweiten Bergankunft einzufahren. Aber diesmal war es Aubin Spafel, der sich früh abgesetzt hatte, zusammen mit Elliot von Visma Lise Bike. Und die beiden konnten sich gerade so retten vor dem heranstürmenden Lorenzo Finn, der auf der Zielgeraden das Hinterrad erwischte, aber dann eben keine Energie mehr hatte, wurde Dritter, aber festigte die Gesamtführung für Spafel. Auch ein sehr spannender Fahrer hier, der Etappensieg, der eigentlich so ein bisschen als Puncheur und Klassikerfahrer so ein bisschen gilt, kommt auch vom Cyclocross und hat hier definitiv bewiesen, dass er auch bergfest ist. Das Zeitfahren, das ließ sich dann Lorenzo Finn im pinken Trikot aber nicht mehr nehmen. Auf der Schlussetappe gewann er also auch da 16 Sekunden vor Adam Rafferty und 32 Sekunden vor Van Kerkhove. Spafel wurde Vierter, Ramirez Fünfter und in der Gesamtwertung. Da ist es also Lorenzo Finn, der hier sehr, sehr souverän diesen Giro gewinnt vor Ramirez. Und Bravo Spafel, wie gesagt, Fünfter, dann Azak Rowe Rafferty, der sich mit diesem starken Zeitfahren noch in die Top 10 schob. Matteo van Hoffel, Max Bock aus deutscher Sicht 9. und Kubias von Movistar 10. Du hast gesagt, du hast ein bisschen was gesehen, vor allem auf Social Media. Lorenzo Finn wird hier seiner Favoritenrolle gerecht. Ich habe davor so ein bisschen gesagt, mir fällt es richtig schwer einzuordnen, wie viel das jetzt wert ist. Bei Paul Sixers, da waren sich alle einig, der ist ein Jahrhunderttalent. Jetzt hat Lorenzo Finn das auf sehr beeindruckende Art und Weise gewonnen. Traust du ihm auch zu, dass er auf Profiniveau auch einschlagen kann? Oder bist du da wie ich, dass du nicht so ganz weißt, ist das jetzt ein kommender Rundfahrtsieger auf World Tour Niveau? Ist das ein weiterer sehr guter Rundfahrer in den Reihen von Bora? Was für einen Eindruck macht er auf dich?
Ja, das ist tatsächlich ja häufig schwierig zu sagen. Also ich glaube, klar, Paul Sixers ist da so ein bisschen die Ausnahme, denn nicht umsonst wird man ja Jahrhunderttalent auch genannt mit all dem Druck, der dann da mit dazukommt. Und ich glaube, ansonsten ist viel bei diesen Nachwuchsrennen und generell in den Nachwuchsrängen noch sehr, sehr offen. Wenn ich zum Beispiel an Felix Gall zurückdenke, als der, ich weiß nicht, ob er Junioren- oder U23-Weltmeister wurde, aber auf einem Parcours, wo bei den Profis Peter Sagan gewonnen hat. Wo man sagen würde, Felix Gall heute und Peter Sagan in Hochphase natürlich ganz andere Fahrertypen. Und ich glaube, das ist in den jüngeren Altersklassen noch deutlich mehr beieinander, da ist man noch deutlich weniger spezialisiert und von daher, ja, ist auch für mich da noch deutlich mehr offen. Ein schlechter Fahrer ist er auf gar keinen Fall. Er wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren nochmal irgendwie auftauchen, aber ob er jetzt dann der nächste ganz Große bei Bora wird, so weit würde ich jetzt vielleicht nicht direkt gehen.
Ich bin richtig gespannt, wie Bora damit umgeht, dass man jetzt so viele talentierte Fahrer in den eigenen Reihen hat. Es liest sich jetzt gerade so, als sei Bora auch zuversichtlich, Jai Hindley zu halten. Dann hätte man mit Luke Tuckwell ja schon einen jungen Nachwuchsfahrer in seinen eigenen Reihen. Jetzt scheint der nächste da Druck zu machen. Also bin ich sehr gespannt. Da können wir ja vielleicht an anderer Stelle mal drüber referieren und diskutieren, wie die Situation da bei Red Bull Buchansgrohe ist. Wie gesagt, aus deutscher Sicht sehr positiv, Max Bock als Helfer auf Rang 9, das hat mir sehr imponiert. Der hat auch schon an anderer Stelle wirklich tolle Arbeit geleistet für Lorenzo Finn in diesem Jahr. Dann gab es noch die Route d'Occitanie in Frankreich. Thibaut Gruel gewann da die erste Etappe von Mathys Mikkels und Axel Singde. Singde hat auch bekannt gegeben, er wird jetzt die Saison beenden, sich einer Operation unterziehen. Eine durchwachsene Saison hatte für Visma, wurde jetzt zweimal Dritter hier bei der Rundfahrt, nämlich auch auf der zweiten Etappe. Noah Isidore gewann die nämlich eigentlich, aber der wurde am Ende relegiert und so ging der Sieg an die Unibet Rose Rockets. Auger ist da der Sieger geworden vor Moschetti und Singde. Und die dritte Etappe, das war dann die Königsetappe, eine Bergetappe, die gewann Davide Piganzoli für Visma, 36,5 Kilometer solo da über die Berge, vor Iban Ruiz und Jon Izagirre gewonnen. Und damit haben wir tatsächlich die Rundfahrten dieser Woche alle besprochen. Es war wirklich eine Menge los und es wird für mich jetzt vor allem, der hier teilweise mit 4 Livestreams gleichzeitig saß in dieser Woche, ein harter Cut jetzt, denn Radsport steht gar nicht so richtig auf dem Programm in der nächsten Woche. Die nationalen Meisterschaften dann am Wochenende, da kann man hier und da mal reingucken. Bin ich allerdings jetzt nicht so, dass ich da alles dann rauf und runter gucke, wie bei den anderen Rennen. Von daher bin ich gespannt, wie mein Körper das so verkraftet. Lass uns mal noch über ein paar News sprechen. Romain Bardet ist zurück im Profiradsport. Er hat ja nach seiner aktiven Karriere, die er letztes Jahr bei dem Criterium du Dauphiné beendet hat, nochmal so ein bisschen beim Gravel gezeigt, dass er tatsächlich ein ganz guter Radfahrer ist, auch im höheren Radsportleralter. Jetzt kehrt er als Sportmanager zurück zu Decathlon. Hat dich das überrascht, dass wir ihn jetzt in offizieller Funktion sehen, oder ist das ein folgerichtiger Schritt, auch um vielleicht Paul Sixas zu zeigen, guck mal hier, wir stellen dir noch jemanden an die Seite, der auch ganz gut weiß, wie das in Frankreich so läuft.
Ja, also erstmal hat es mich schon überrascht, eben weil er ja doch durchaus mit einigem Erfolg auch gegravelt ist das letzte Jahr über und eben ja durchaus den Eindruck vermittelt hat, dass er noch nicht genug hat, von tatsächlich selber als Sportler eben im Mittelpunkt zu stehen. Von daher würde es mich tatsächlich auch mal interessieren, was da so hinter den Kulissen die Gespräche waren. Grundsätzlich würde ich aber natürlich sagen, Romain Bardet und Decathlon, das passt schon relativ gut zusammen erstmal so, wenn man das hört. Und ja, ich bin mal tatsächlich interessiert, ob tatsächlich die Motivation auch war, da eine gewisse Synergie, sag ich mal, zu schaffen und eine gewisse Motivation vielleicht auch für Paul Sixas, ihn im Team zu halten. Aber ja, grundsätzlich finde ich erstmal, passt es sehr gut bei D und Decathlon als Franzosen und bin mal sehr gespannt, wie er sich dann da in diese Rolle einfügen kann.
Er soll auf jeden Fall alle Teams jetzt überblicken. Das ist so seine Funktion, also sowohl das U19 als auch das U23 als auch das World Tour Team da so ein bisschen sein Wissen einbringen. Ja, bitter würde ich sagen für Picnic Post NL. Würde sagen, da hat er sich auch sehr wohl gefühlt. Für das Ende seiner Karriere hat er auch die Werte sehr hoch gehangen. Das ist jetzt für Decathlon natürlich gut, dass er da auch nochmal eine andere Perspektive mit reinbringt aus einem Team, das definitiv anders arbeitet als die traditionellen französischen Teams. Ich glaube, das kann ich so sagen. Und ich bin so ein bisschen überrascht, dass es ihn erstmal in ein Team zieht. Er wirkt auf mich, oder ich habe ihn kennengelernt als ein Fahrer, der sich auch sehr viel mit dem Drumherum, mit Thema Sicherheit, mit so sportpolitischen Fragen auseinandergesetzt hat. Und deshalb habe ich so ein bisschen damit gerechnet, dass wir ihn vielleicht in irgendeiner Gewerkschaft oder sogar ja vielleicht mit einer Kampfkandidatur als OCI-Präsidenten oder so mal wiedersehen eher. Es macht natürlich Sinn, aber ich hätte es einfach vielleicht ein bisschen anders erwartet, aber vielleicht kommt das ja noch, wenn er so ein paar Jahre auf Teamseite gearbeitet hat, dass er dann vielleicht sogar nochmal ans große Ganze rangeht, und auch in der Position kann man sich ja da engagieren. Aber ja, ich bin gespannt, wohin das führt. Freue mich aber, dass er da jetzt scheinbar, er wirkte auf dem Video auch sehr glücklich und sehr voller Vorfreude. Deshalb, ja, solange er damit happy ist, ist das, glaube ich, eine gute Sache. Dann haben wir mitbekommen, die Haaland-Johannessen-Brüder haben verlängert bei Uno X. Gerade Tobias Haaland-Johannessen ja als einer der Entdeckungen der Tour de France des letzten Jahres, das kann man doch durchaus schon als Coup bezeichnen für das norwegische Team, oder?
Ja, definitiv, aber natürlich auch, wenn man so Eigengewächse hat und die sich wohlfühlen, gerade als so ein Team wie Uno X, das ja einfach auch eine sehr, sehr starke, sehr klar definierte Identität irgendwie hat, als wir sind das nordische Team, hat man da vielleicht auch so einen gewissen Vertrauensvorschuss in diversen Verhandlungen. Trotzdem für Uno X natürlich super stark, ihn und eben auch seinen Bruder dann zu halten. Und ja, auf jeden Fall ja, haben sich in den letzten Jahren gut gemausert bis hin zum World Tour Team und arbeiten jetzt offensichtlich dran, dass es auch so bleibt.
Absolut, also ein wichtiger Schritt da auch ja sich langfristig gut aufzustellen. Bis 2028 haben sie jetzt erstmal ein neues Arbeitspapier unterzeichnet und Movistar hat ebenfalls den ersten Transfer bekannt gegeben. Diesmal ist es das Frauenteam. Sie verpflichten Gianna Caluori, die fährt aktuell für das Schweizer Team Nexitis, ist U23 Mountainbike-Silbermedaillengewinnerin, hat das Tracker 100 gewonnen, also kommt eher vom Offroad-Bereich, hat aber in diesem Jahr auch schon die Tour de Feminine in Tschechien gewonnen, 2.2-Rennen für die Frauen. Ich denke, da hat man sich eine sehr spannende Fahrerin für nächstes Jahr gesichert und ich bin sehr gespannt, was da so kommt. Wir haben abschließend, ich überspringe hier die Tour auf Katar als Thema mal, das können wir in einer anderen Folge besprechen. Abschließend haben wir noch eine Frage bekommen aus dem auf Blue Sky, wo ihr uns gerne vor jeder Folge Fragen stellen könnt und da wurde so ein bisschen gefragt, was wir denn von dem Team Modern Adventure halten. Die Frage ist genauer gesagt, habe das Projekt vor der Saison nicht wirklich wahrgenommen, sind aber doch sehr präsent und sogar erfolgreich, obwohl sie jetzt auch keine Big-Name-Transfers haben, zumindest meiner Wahrnehmung nach. Also, dass du sie vor der Saison nicht wahrgenommen hast, liegt vor allem daran, dass sie auch erst zu diesem Jahr gegründet wurden, unter namhafter Führung. Aber sag doch mal, wie gefallen sie dir? Wir können ja erstmal optisch anfangen, haben ja doch ein sehr herausstechendes Trikot und dann kannst du ja kurz mal einfach so deine allgemeine Wahrnehmung droppen.
Ja, also optisch gefallen sie mir sehr gut, muss ich sagen. Leider, zu meinem großen Missfallen, gefallen sie mir optisch sehr, sehr gut. Und auch im Rennen, wie sie so bisher auftreten, gefallen sie mir auch sehr, sehr gut. Allerdings, du hast die namhaften Mitbegründer angesprochen. Das hat für mich durchaus einen Beigeschmack. Und ich weiß nicht, ob du da einmal ein bisschen drauf eingehen möchtest, wer da alles so mit dranhängt.
Ich glaube, wer sich so ein bisschen mit der amerikanischen Geschichte des Profi-Radsports auseinandersetzt, mit George Hincapie beispielsweise, auch Bobby Julik dabei, sind da doch einige namhafter Vergangenheit. Ich glaube, Lance Armstrong ist da dann auch nicht ganz so weit von einem Engagement entfernt. Diese Leute hat man leider auch weiterhin im Profiradsport mehr als man möchte. Da kann man auch gerne mal zu UAE schauen oder generell zu vielen Teams, die eher Menschen mit dunklerer Vergangenheit in den eigenen Reihen haben. Ich glaube, das ist schwer zu verhindern. Man kann nur hoffen, dass da dann immer so ein Korrektiv entgegenwirkt, dass wir einfach diese Zeiten hinter uns gelassen haben. Ich glaube, zum Erfolg kann man eines sagen. Auf jeden Fall sind da Fahrer wie zum Beispiel Ben Oliver dabei, die man jetzt vielleicht als Radsportfan nicht unbedingt auf dem Zettel hatte. Aber ich glaube, es zeigt einfach, dass unterhalb des World Tour Niveaus, aber auch überhalb oder innerhalb des World Tour Niveaus immer wieder Fahrer unterm Radar schwimmen, einfach weil sie nicht in bestimmte Muster passen, weil sie in Kontinenten unterwegs sind, wo der Fokus noch nicht so drauf ist und der Radsport dann einfach ob der Menge und der Professionalisierung, die einfach immer noch im Menge an Fahrermaterial und der Professionalisierung, die immer noch im Gange ist, da dann doch öfter mal Leute unten durchrutschen. Dann gibt es viele Quereinsteiger, sehen wir auch immer wieder. Ich glaube, das zeigt einfach, wie breit doch die Auswahl an wirklich talentierten Fahrerinnen und Fahrern ist. Und dann haben solche Fahrer immer wieder oder solche Teams, die dann einfach mal so ein bisschen offener scouten, Märkte neu erschließen, immer wieder Erfolg. Guckt euch gerne mal den chinesischen und asiatischen Markt an. Gibt's bei Escape Collective auch spannende Artikel zu, was da eigentlich los ist. Ich glaube, wenn man nur auf Mitteleuropa blickt, dann fallen einem da viele spannende Fahrer raus. Auch da gerne nochmal den Podcast mit Matthias Schnapka hören zum Radsport in Afrika oder generell außerhalb Europas. Ich glaube, damit haben wir es doch ganz gut zusammengefasst. Also ist ein spannendes Team sportlich. Über die Manager kann man durchaus geteilter Meinung sein. Aber ja, sie fallen auf jeden Fall auf. Und ich glaube, es ist ein amerikanisches Team im Profi-Radsport auch gar nicht so schlecht. Das lässt sich, glaube ich, zusammenfassen. Damit haben wir wieder alles Mögliche besprochen und re-evaluiert, möchte ich mal sagen. Es war eine spannende Woche. Das Tourfieber ist auf jeden Fall gestiegen. Das Fieber auch. Ich bin zumindest, wer den Videopodcast auf YouTube schaut, komplett durchgeschwitzt und sehe mittlerweile sehr tomatig aus. Meine Brille ist auch beschlagen. Das sagt auch alles. Ja, es war wieder mir ein großes Fest. Kurze Vorschau, es wird in der nächsten Woche ja nur eine kurze Folge geben. Wir besprechen da nur die deutschen Meisterschaften kurz. Wir versuchen auch noch irgendwie vor Ort ein paar Eindrücke zu bekommen von einem der aktiven Fahrer. Mal schauen, ob uns das gelingt. Also nächste Woche nur eine abgespeckte Version der wöchentlichen Folge. Dafür gibt es dann in der Woche darauf natürlich die große Tour de France Vorschau, alles nochmal für euch kompakt zusammengefasst, von Strecke über Favoriten, über Sprinter, alles, was ihr wissen müsst, da dann nochmal für euch zusammengefasst, und dann gibt es ja weiter wöchentlich die Folgen auch während der Tour de France für euch in den Podcatchern. Ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert uns auf YouTube, auf Instagram, Blue Sky, wo auch immer ihr möchtet, oder im Podcatcher eurer Wahl. Hinterlasst uns gerne eine Rezension. Auch das hilft uns sehr und ist kostenfrei und macht uns nur besser. Und am Ende bleibt mir nichts weiter übrig, als mich auch bei Ben zu bedanken, der auch in diesen heißen knapp anderthalb Stunden nicht von meiner Seite gewichen ist. Und die letzten Worte, die gebühren wie immer dir.
Ja, danke dir wieder für diesen vollumfänglichen Rundumschlag. Danke euch für die Fragen, die ihr wirklich Woche um Woche zuverlässig stellt. Es war mir wieder ein großes, großes Fest. Und auch wenn nächste Woche jetzt nicht so viel los ist, ist das ja umso besser, um die Vorfreude und die Spannung auf die Tour de France wachsen zu lassen. Und damit wünsche ich euch eine schöne, heiße Woche. Macht's gut.
Ciao, ciao.
Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.